Guten Morgen, meine Damen und Herren. Nehmen Sie in Ruhe Ihre Plätze ein. Wir starten pünktlich. Steigen wir doch mal in unser Programm ein. Es geht im ersten Vortrag um die rechtlichen Aspekte der Umsetzung von Barrierefreiheit im Bereich Verkehr und Bau. Clemens Kruse kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren. Leiter der, Bundeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit, mit einem tollen Namen gestartet, und es war ein harter Kampf, um aus diesem wirklichen Bundeskompetenzzentrum eine Fachstelle für Barrierefreiheit zu machen, etwas Nachhaltiges zu organisieren. Wie der Stand dort ist, vielleicht möchte Herr Kruse dazu ein, zwei Sätze sagen. Das wird er selbst entscheiden, weiß ich nicht. Ich freue mich sehr darüber, dass Herr Kruse heute da ist und dass er uns über die Aspekte der rechtlichen Umsetzung hier informieren möchte. Herr Kruse, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Hört man mich? Juristen und Technik ist immer so eine Sache. Von daher bin ich mal froh, wenn es funktioniert. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und Herr Kardisch, selbstverständlich werde ich auch gerne etwas sagen zur Bundesfachstelle. Bin ja auch sehr positiv angetan, dass Sie alle gekommen sind. 2 Stunden Rechtsvortrag, da könnte man ja auch überlegen, ob man sagt, naja, ich muss nur auschecken um 11. Umgekehrt ist es auch eine gewisse, also ich kann zum einen sagen, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, da ist aber auch nur Text drauf. Das ist so, wenn Sie einen Juristen einladen, jedenfalls mich, dann ist da nicht so richtig viel Kreativität, aber sehr viel Text. Hat den Vorteil, man hat nicht so viel Umsetzungsprobleme bei Barrierefreiheit. Ich werde also alles auch vertexten. Ansonsten, damit das hier nicht zu einem langweiligen Frontalvortrag wird, bin ich sehr dankbar, wenn Sie einfach regelmäßig Ihre Fragen sofort stellen. Wenn es wirklich in dem Moment aus meiner Sicht ein bisschen ungelegen ist, dann schiebe ich das nach hinten, kann es mir auch notieren. Aber dass wir versuchen, in einen gemeinsamen Dialog zu kommen, das würde mir die Arbeit auch deutlich erleichtern. Das Thema, was mir gestellt worden ist, heißt ja Umsetzungschancen von Barrierefreiheit durch Bau- und Verkehrsrecht. Umsetzungschancen durch Recht, das hat aus meiner Sicht immer 2 Aspekte. Zum einen ist es natürlich die Frage der Rechtsetzung. Es ist so, Recht ist ein ziemlich starkes Umsetzungsmittel, weil es einfach, also hängt ein bisschen davon ab, wie es ausgestaltet ist, aber es ist eben verpflichtend. Das ist eins der Wesensmerkmale von Recht und hat deswegen eine relativ starke Durchsetzungskraft. Bisschen der Nachteil ist auf der anderen Seite, es ist dann häufig nicht so motivierend. Ja, also es muss ich halt machen. Das ist natürlich die Chance, die man hat. Und deswegen, das werde ich ein bisschen versuchen, beispielhaft zu zeigen. Ich kann nicht das gesamte Recht abbilden, was man zum Bau- und Verkehrsrecht sagen könnte, aber doch eben an den wesentlichen Wegmarken oder an einzelnen Beispielen aus dem europäischen Recht, aus dem Bundesrecht oder aus dem Landesrecht zu zeigen, wo sind denn da vielleicht in der Rechtsetzung Dinge, die man besser machen kann oder Dinge, die auch schon gut gewesen sind. Das ist das eine im Bereich von Umsetzungschancen, also Rechtsetzung. Und das andere sind natürlich die Möglichkeiten, die dann gesetztes Recht bietet. Also wo gibt es denn Gestaltungsspielräume, insbesondere auch für Behindertenverbände oder Behindertenbeiräte? Vieles werden Sie sicherlich auch kennen. Das werde ich dann auch versuchen zu zeigen. Insgesamt habe ich Ihnen 3 große Themenblöcke mitgebracht. Zunächst würde ich in der Tat schon angesprochen ganz gerne eingehen auf die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Auch da bin ich sozusagen neugierig auf Ihre Fragen, hoffe, dass Sie da ein paar haben. Und dann gibt es die 2 großen Blöcke, zum einen das Baurecht und dann fast noch etwas umfangreicher, jedenfalls für mich auch unübersichtlicher, das Verkehrsrecht, was ich dann nochmal weiter habe, untergliedert in die Bereiche öffentlicher Personennahverkehr, Fernlinienbusverkehr, Eisenbahnverkehr, meint dann in dem Fall natürlich Eisenbahnfernverkehr, Personeneisenbahnfernverkehr, Personenluftverkehr und Personenschiffsverkehr. Da merkt man schon, das ist dann, das differenziert sich dann relativ weit aus. Ja, komme ich zum ersten Punkt, Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Herr Kardisch hat auch schon angesprochen, dass ich die große Freude hatte, vorher die Geschäftsstelle des Bundeskompetenzzentrums Barrierefreiheit leiten zu dürfen. Eine kleine Geschäftsstelle, die über Projekte sich finanziert hatte. Und im Rahmen dessen hatten wir gemerkt, dass über Projekte zu finanzieren eine dauerhafte Tätigkeit, eine Tätigkeit wie Umsetzung von Barrierefreiheit, die eben auch auf Dauerhaftigkeit angelegt ist, auch wenn es immer natürlich wieder sinnvoll ist, mit Projekten einzelne Impulse zu setzen. Das lässt sich eben so nicht vereinbaren und es ist dann so ein bisschen fast auf den letzten Metern der Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes gelungen, die Politik davon zu überzeugen, dass man dafür eine Einrichtung braucht. Und so findet sich in dem nunmehr novellierten Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes ein Paragraph 13, in dem diese Bundesfachstelle Barrierefreiheit geregelt ist. Sie ist angesiedelt organisatorisch bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, ein im Wesentlichen Sozialversicherungsträger, ein Unikum in der Sozialversicherungslandschaft in Deutschland. Von daher, weil er nicht nur Rentenversicherung macht, sondern auch Kranken- und Pflegeversicherung macht, auch ein eigenes medizinisches Netz hat und unter anderem auch die Beitragseinzug macht für die Minijobs und eben jetzt seit dem letzten Juli auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit betreibt. Eine große Organisation, von daher also mit viel Organisationserfahrung. Die Aufgaben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit sind im Gesetz so, ich würde mal sagen, grob umschrieben. Da heißt es, Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Barrierefreiheit für die Träger öffentlicher Gewalt. Also das meint diejenigen, die nach dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes verpflichtet sind. Das sind im Wesentlichen zum einen Bundesbehörden, also die sogenannte unmittelbare Bundesverwaltung, aber auch die mittelbare Bundesverwaltung, das ist etwa die Bundesagentur für Arbeit, also verselbstständige rechtliche Träger, etwa auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, wo die Bundesfachstelle Barrierefreiheit angesiedelt ist. Also die großen Sozialversicherungsträger gehören zur sogenannten mittelbaren Staatsverwaltung, werden auch durch das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet. Und dann, die auch verpflichtet werden, das sind Landesbehörden, die Bundesrecht ausführen. Und die sind zwar im Behindertengleichstellungsgesetz selbst, tauchen die dann noch mal an einer Stelle auf, nämlich beim Benachteiligungsverbot, aber sie gehören auch werden hier noch mal extra angesprochen als diejenigen, für die Bundesfachstelle Barrierefreiheit zentrale Anlaufstelle ist, was immer das auch genau im Einzelnen heißen mag. Die sind also dort direkt genannt. Ich kann vielleicht eine kleine Ergänzung machen. Sie werden das wissen. Wir finden im Behindertengleichstellungsgesetz auch einen Paragraphen Zielvereinbarung. Da sind Unternehmensverbände verpflichtet, einen Verhandlungsanspruch von anerkannten Behindertenverbänden entgegenzukommen. Eine relativ schwache Regelung. Deswegen das Zentrum der Regelung im Behindertengleichstellungsgesetz liegt eben bei Bundesbehörden und Landesbehörden, die Bundesrecht ausführen. Und deswegen tauchen die hier auch als erste Stelle auf. Aber es heißt dann weiter, Sie, also die Bundesfachstelle Barrierefreiheit, berät darüber hinaus auch Wirtschaft, Verbände und Zivilgesellschaft. Das heißt, auch für diese Stelle sind wir durchaus offen. Es soll, das kann man als Jurist durchaus unterschiedlich auslegen, aber in dieser Reihenfolge soll auch so ein bisschen eine Schwerpunktsetzung zum Ausdruck kommen, die aus meiner Sicht auch eine gewisse Berechtigung darin hat, dass natürlich gerade wenn der Bund, wie er es tut, diese Stelle finanziert, auch sagt, naja, dann möchte ich das auch zunächst einmal meinen eigenen Institutionen zur Verfügung stellen. Ne? Und in dem Bereich ist es dann auch klar, warum wird das so finanziert? Man könnte ja durchaus überlegen, wenn jetzt die Bundesfachstelle Barrierefreiheit sich stärker im Bereich der Wirtschaft engagiert, könnte man dann auch dafür Beiträge erheben, dergleichen mehr. Sowas ist jedenfalls bislang nicht vorgesehen. Und bislang beraten wir auch alle, also im Moment ist das Arbeitsaufkommen noch so, dass wir die Anfragen einigermaßen abarbeiten können. Dann werden diese Aufgaben näher aufgeführt, die sind nicht ganz trennscharf, werden Sie gleich sehen. Zu den Aufgaben werden gezählt zentrale Anlaufstelle und Erstberatung. Dann Bereitstellung, Bündelung und Weiterentwicklung von unterstützenden Informationen zur Herstellung von Barrierefreiheit. Dann kommt hier der eben bereits angesprochene Paragraph zur Zielvereinbarung, also zu den Aufgaben gehört auch Unterstützung der Beteiligten bei Zielvereinbarungen nach Paragraph 5. Hier wird nochmal ausdrücklich erwähnt, im Rahmen der verfügbaren finanziellen und personellen Kapazitäten. Weitere Aufgabe eines Aufbau eines Netzwerks. Nächste Aufgabe, Begleitung von Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Datenlage und zur Herstellung von Barrierefreiheit und schließlich die Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit. Da so ein breiter Blumenstrauß, wo man so ein bisschen sagen kann, was ist es eigentlich? Also ich glaube, es ist die Aufgabe von uns, die jetzt die Freude haben, in der Bundesfachstelle Barrierefreiheit arbeiten zu dürfen, das auch ein bisschen zu interpretieren. Da komme ich dann gleich zu. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die auch bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit angesiedelt sind. Die hängen auch mit dem Behindertengleichstellungsgesetz zusammen. Das werden Sie vermutlich kennen. Es gibt nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und parallel bei den Landesgleichstellungsgesetzen der Länder ganz ähnlich einen Anspruch auf einen Anspruch für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen auf Kommunikationshilfen bei der mündlichen Kommunikation im Verwaltungsverfahren, geregelt im Einzelnen in der Kommunikationshilfenverordnung. Da war bis zum letzten Juli das Bundesverwaltungsamt zuständige Stelle, um die Behörden zu unterstützen, also nicht die Bürgerinnen und Bürger, also die Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen, die Anfragen haben, sondern genau umgekehrt, auf der anderen Seite die Behörden. Und das macht jetzt auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Und dann, da sind wir bei Ihrem Bereich, bei der Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung, also beim Anspruch von blinden und sehbehinderten Menschen, Bescheide, andere Dokumente in einer für Sie lesbaren Fassung zur Verfügung gestellt zu bekommen. Auch da berät die Bundesfachstelle Barrierefreiheit die entsprechenden Bundesbehörden. In den beiden Bereichen tatsächlich auch nur die Bundesbehörden, also unmittelbare und mittelbare Bundesstaatsverwaltung, einschließlich Bundesagentur für Arbeit, aber nicht die Landesverwaltung. Die sind dort nicht mit vorgesehen. Das ist so der gesetzliche Rahmen für die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Ich habe gerade schon gesagt, was heißt das denn eigentlich dann konkret für mich? Das ist auch noch so ein bisschen in der Findungsphase, muss ich sagen. Also das ist jetzt hier so ein bisschen Privatmeinung Clemens Kruse. Für mich liegt der Mehrwert dieser Bundesfachstelle darin, dass wir hier eine Stelle haben, eine zentrale Stelle, die Wissen Aufbau und machen kann und auch Wissensvermittlung zum Thema Barrierefreiheit. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Stelle worin sie sich unterscheiden kann von anderen Stellen. Ne? Das kommt dann auch in diesen Aufgaben, die ich eben Ihnen an die Wand geworfen hatte, Bereitstellung, Bündelung und Weiterentwicklung von Materialien zum Ausdruck, aber auch Netzwerkaufbau. Es geht nicht darum, Dinge nochmal neu zu machen, sondern zu gucken, wo habe ich eigentlich schon verschiedene Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Barrierefreiheit arbeiten und wie können wir die effektiv miteinander so verbinden. Auch das ist ja eine Arbeit, die Zeit braucht. Und Forschungsbegleitung, das alles würde ich unter dem Bereich Wissensaufbau zusammenfassen. Dann Wissensvermittlung, also es geht nicht nur darum, den irgendwo zu sammeln, sondern er soll ja dann auch in Anwendung kommen. In dem Zusammenhang würde ich auch die Erstberatung sehen. Was wir nicht leisten können, ist natürlich eine komplette Beratung. Wir sind keine Beratungsinstitution, aber so einen ersten Hinweis. Das fängt damit an zu sagen, was sind eigentlich so die wesentlichen Grundlagen. Aber vielleicht auch mal, dass man sagt, wenn man ein Konzept sieht, denkt doch nochmal in eine andere Richtung, dass man vielleicht auch nochmal, das wird nicht in jedem Fall gehen, sich ein bestimmtes Objekt anguckt, wenn das aus bestimmten Gründen besonders interessant ist, etwas, weil es eine besondere gesellschaftliche Relevanz hat oder etwa, weil da auch etwas Neues entwickelt wird. Das also Wissensvermittlung und dann gehört der ganze Bereich der Öffentlichkeitsarbeit natürlich zur Wissensvermittlung und dann der letzte Punkt, Unterstützung Zielvereinbarungsverhandlungen. Da würde ich den Kern versuchen wollen zu beschreiben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die Zielgruppen hatte ich Ihnen auch schon kurz vorgestellt, aber da ist eine Frage.
Sie sagten vorhin, die Länder werden nicht beraten. Wer berät die Länder?
Na, wir müssen unterscheiden bei den Verordnungen, also bei den Anspruch von Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung auf Kommunikationshilfen und bei dem Anspruch von blinden und sehbehinderten Menschen auf eine barrierefreies Zugänglichmachen von Bescheiden, anderen Dokumenten, da berät die Bundesfachstelle tatsächlich nur die Bundesbehörden. In allen anderen Fällen können wir auch Landesverwaltungen beraten, unterstützen. Jedenfalls, soweit sie auch Bundesrecht ausführen. Ansonsten ist es, wo das nicht der Fall ist, ist es Aufgabe, und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die sich verbunden hat mit der Errichtung dieser Stelle, zu sagen, setzen wir doch ein Beispiel dafür, dass es vergleichbare Strukturen dann vielleicht auch auf Landesebene gibt. Das zeichnet sich ansatzweise durchaus auch schon ab, würde ich sagen. Wir haben es mit der Agentur Barrierefreiheit in Nordrhein-Westfalen, die mittlerweile auch gesetzlich geregelt ist, jedenfalls eine gesetzliche Erwähnung gefunden hat. Und soweit ich das beobachtete, gibt es das ähnlich, dass man versucht, vorhandene Strukturen weiter aufzubauen. Etwa in Sachsen kann man das sehen. Da gab es schon und gibt es meines Erachtens noch, aber das kann Herr Kardisch viel besser berichten, Beratungsstellen zum barrierefreien Bauen, die finanziert wurden über die Sächsische Stiftung Otto Perl. Und die man auch überlegt hat, weiter auszubauen. Wir haben so etwas Ähnliches auch öffentlich finanziert mit der Bayerischen Architektenkammer, die eine Beratungsstelle hat. Also da fängt es so an, sich aufzubauen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wir leben in einem föderalen Staat. Der Bund hat dann irgendwann auch gar nicht mehr die Kompetenz und fragt sich natürlich dann auch, warum soll ich eigentlich dann auch noch Dinge für die Länder mitmachen? Ne? Das ist so ein bisschen. Aber wir haben eine gewisse Spielwiese, dass wir sagen können, da wo Landesbehörden Bundesrecht ausführen, und das machen sie sehr vielfach, ja, dann sind wir auch mit im Boot. Dann können wir wenigstens sagen, formal sind wir zuständig. Jetzt sind ganz viele Fragen. Ich gehe einfach mal hier der Reihe nach durch. Ah, sehr wunderbar.
Ja, ich habe eine Frage. Organisieren Sie auch Schulungen? Ich denke da vor allem so an den Bereich Intranet, also Mitarbeiter, die Dinge ins Internet oder Intranet stellen, barrierefreie PDF-Formate zum Beispiel. Bieten Sie solche Schulungen an? Organisieren Sie das? Und wenn ja, wie ist denn die Resonanz, dass das die Mitarbeiter sich auch schulen lassen?
Mhm. Vielleicht antworte ich mal schnell direkt. Also das machen wir bislang noch nicht. Es gibt die Stelle seit Juli letzten Jahres. Das ist, denke ich, durchaus vorstellbar. Es ist eine Frage von Kapazitäten und von Schwerpunkten. Aber gerade wenn man sagt, Wissensaufbau, Wissensvermittlung, bieten sich Schulungsmaßnahmen an. Jetzt für 2017 ist es noch nicht vorgesehen.
Herr Kruse, Sie sagten zu Anfang, dass auch die Zivilgesellschaft sich an Sie wenden kann. Wie ist denn dieser Begriff zu fassen?
Na, gute Frage. Ich würde immer sagen, ich verstehe schon ehrlich gesagt den Begriff Zivilgesellschaft immer nicht. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr nur Gesellschaft heißt, aber das mag an mir liegen. Im Grunde ist Gesellschaft alles das, was nicht Staat ist, aus meiner Sicht. Ja? Und insofern, wir haben da die Aufzählung Wirtschaft, Verbände, Zivilgesellschaft, also die Verbände gehören auch zur Gesellschaft mit dazu. Sie sind nur noch mal extra erwähnt worden. Und die Wirtschaft auch, das hat, glaube ich, einfach was mit politischen Hintergründen zu tun. Sie wissen es, dass es gerade auch bei der Novellierung behinderten Leistungsgesetzes einen starken Streit gab, können wir stärker Privatwirtschaft mit in die Verpflichtung nehmen. Hier haben wir wenigstens mal, da ist sie nicht mit in Verpflichtung genommen, aber hier wird sie wenigstens auch nochmal adressiert. Und bei den Behindertenverbänden, die sind gemeint mit Verbänden, obwohl man natürlich auch sagen könnte, Verbände, ja, das kann auch Unternehmensverband sein oder auch ein Museumsbund oder wer auch immer sein. Aber damit ist im Wesentlichen gemeint die Behindertenverbände, das hat natürlich auch so einen politischen Hintergrund. Danke. Da ganz hinten war noch eine Frage. Nee, kommt.
Ja, hatte ich drauf gewartet. Herr Kruse, der Aufzählungskatalog, was Sie jetzt aufgezählt haben, im Paragraphen 13, die Aufgaben, systematische Frage von mir ist, finde ich diesen Aufzählungskatalog so abschließend oder nicht abschließend auch in der Novellierung oder in dem Gesetz selbst oder wo findet man diesen?
Ja, genau, das sind die 6 Punkte, die stehen in Paragraph 13 Absatz 2, Satz 2, glaube ich. Und dann kommen die wirklich eins nacheinander durch.
Ja, ich hätte nur mal eine Frage. Ja. Fällt darunter auch die BBL, diese Bundesbauten der Länder?
Helfen Sie mir, Bundesbauten der Länder? Was
ja,
meinen
BBL,
Sie?
Ja, BBL, wir haben ja, wenn Bundesbauten errichtet werden, Universitäten oder so, in den Ländern, da ist ja diese BBL zuständig.
Also Universitäten sind keine sind keine Bundesinstitutionen, sind immer Landesinstitutionen. Da sind wir dann auch außen vor. Ja. Also da würden wir dann nicht sagen, machen wir schnell die Tür zu, sondern dann versuchen wir zu sagen, Mensch, da gibt es die und die Stellen oder jedenfalls gibt es die und die Informationen. Aber dann müssen wir schon gucken, auch dass wir dann auch deutlich machen, eigentlich sind wir nicht zuständig.
Denn die haben ja einen eigenen Leitfaden auch erarbeitet für Barrierefreiheit. Und mit dem werden wir ja oft konfrontiert, wenn irgendwelche Einrichtungen errichtet werden. Und deswegen war jetzt die Frage,
Fallen
Sie mit in die Beratung?
Sie meinen den Leitfaden barrierefreies Bauen des Bundes?
Ja, genau.
Ja, das, klar. Das ist sozusagen, da sind wir auch mit im Spiel quasi parallel. Zum einen das entsprechende Referat vom Bundesamt für Bau, Stadt und Raumwesen heißt es, glaube ich, die den Leitfaden herausgegeben haben. Mhm. Und dann wir aber parallel auch noch. So groß sind die dort auch gar nicht aufgestellt. Also das heißt, die machen insbesondere keine Einzelberatung. Ja? Ich hatte gesagt, so tief geht die Beratung nicht, aber dass man immerhin sich mal konkreter mit etwas befassen kann, das wäre etwas, was wir leisten könnten.
Gerne. Herr Kruse, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt in den zwei Tagen, die wir jetzt hier zusammensitzen, auch sehr deutlich wieder gesehen, wie diese Prozesse laufen sollten und laufen müssen in der Zukunft. Zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die eindeutig erklärt hat, gesagt hat, wir können diese Prozesse der barrierefreien Umsetzung eigentlich bloß mit den Betroffenen gemeinsam machen, in einem Gesamtschau, in einem Gesamtprojekt und auch als Prozess verstehen. Ich sehe hier vor allem auch immer wieder die Notwendigkeit der Sensibilisierung und des Verständnisses für die Thematik, auch mit den Mehrwerten der Thematik Barrierefreiheit, zum Beispiel aufgrund des demografischen Wandels, zum Beispiel aufgrund der hohen Maßes an Digitalisierung, was wir in allen Lebenslagen ja eigentlich inzwischen haben. Diese Prozesse zu gestalten, ist für uns als Verbände natürlich immer, wir kommen da immer aus der Sonderecke und dann denkt man immer, wir brauchen hier einen besonderen Barrierefreiheitsweg auf Internetseite oder einen besonderen freien barrierefreien Weg in eine Einrichtung hinein. Wir sind natürlich Protagonisten des universellen Designs und der Barrierefreiheit, des zu verkoppeln. Meine Frage läuft darauf hinaus, wo sehen Sie Ansatzpunkte, wenn wir in diesem Prozess, wenn wir den gestalten wollen, welche Mittel können wir da am besten nutzen, auch als Verbände, um dieses Wissen und dieses Gesamtkonzept noch besser zu transportieren, zum Beispiel an Wirtschaftsorganisationen oder an größere Einrichtungen, wie zum Beispiel in Konzerne oder nehmen wir mal die Telekom oder so oder eben die Deutsche Bahn.
Also was den Ansatz anlangt, bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde auch glauben, also wir kriegen das Thema Barrierefreiheit nicht wirklich gut umgesetzt, wenn wir das immer nach, das geht um die paar Behinderten sozusagen, wenn ich es mal jetzt ein bisschen böse ausdrücke, sondern wir müssen tatsächlich den Gesamtrahmen hinkriegen. Eins der Aufgabenfelder ist Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit. Da, finde ich, muss man das transportieren. Und dann gibt es, wie können wir da in den Austausch kommen, verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte nicht erwähnt den Expertenkreis. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit wird beraten durch einen Expertenkreis, dem mehrheitlich Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden von Menschen mit Behinderung angehören. Das heißt, da kann man, der trifft sich zweimal im Jahr und bespricht auch das Arbeitsprogramm. Das ist ein beratendes Gremium, kein Entscheidungsgremium, aber da kann man natürlich auch schon mal Hinweise geben, dergleichen mehr. Und dann Netzwerk. Also da kann noch viel mehr an konkreter Arbeit laufen, ja? Und wo man einfach gucken kann, wie kann man Themen gut positionieren, was können wir vielleicht einbringen, was können andere einbringen. Also das wäre wichtig, da sind wir auch noch am Anfang, also was diese Strukturen der Netzwerkarbeit anbelangt. Okay, dann würde ich Ihnen eigentlich nur noch mal kurz sagen, wie sind wir personell aufgestellt, sozusagen, um dann auch die Leistungsgrenzen ein bisschen deutlich zu machen, wobei wir in Sachen Barrierefreiheit natürlich sensationell gut aufgestellt sind. Das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Das ist für das, was es bislang gab an Strukturen, wir haben 11 Vollzeitstellen, ist das wirklich, glaube ich, auch ein großer Erfolg im Nachhinein nochmal von den Behindertenverbänden, dass man das so hat hinstellen können. An der Spitze als Leiter steht Herr Dr. Sieger, einigen oder vielleicht auch vielen von Ihnen vielleicht bekannt, war zuvor wissenschaftlicher Leiter des Instituts für barrierefreie Gestaltung und Mobilität, einer 100%igen Tochter des Sozialverbands VDK. Und der lange schon im Bereich Barrierefreiheit unterwegs ist. Und dann haben wir verschiedene Fachleute aus den Bereichen Bauen, Mobilität, Information, Kommunikation und Recht.
Die Fachaufsicht über die Durchführung der Aufgaben liegt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist vielleicht noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen. So, wenn es da jetzt keine weiteren Fragen zu gibt, würde ich dann zum eigentlichen Thema kommen. Und ja.
Wie ist es denn mit der Zusammensetzung der verschiedenen betroffenen Gruppen bei der bei den Mitarbeitern? Ist denn mittlerweile beispielsweise auch ein blinder oder sehbehinderter Mitarbeiter bei Ihnen angestellt? Wie ist da so die Verteilung?
Ja, das war nun kein, also da haben wir schon ein bisschen auch drauf geachtet und selbstverständlich sind auch die Einstellungsvoraussetzungen nach SGB IX eingehalten worden. Bei einigen Einstellungsvorstellungsgesprächen war ich auch mit dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass wir geguckt haben, okay, das muss jetzt irgendwie paritätisch abgedeckt sein. Wir haben von Anfang an, auch aus meiner Sicht erfreulicherweise, nämlich noch aus vorherigen Zeiten beim Bundeskompetenzzentrum und Barrierefreiheit, wo wir eine blinde Praktikantin hatte, die eine blindentechnische Grundausbildung gemacht hat, die haben wir mit hinübernehmen können in die Bundesfachstelle. Barrierefreiheit ist dort als Sachbearbeiterin tätig. Herr Dr. Sieger selbst nutzt zur Fortbewegung einen Elektrorollstuhl. Wir haben auch noch vom Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit Frau Wening als Architektin mit hinübergenommen, die auch schwerbehindert, gehbehindert ist. Und wir haben jetzt nicht mit einem Grad der Behinderung, aber mit einem klaren Behinderungshintergrund ein Mitarbeiter, der Sohn von gehörlosen Eltern ist und also das heißt selbst gebärdensprachkompetent ist und einfach auch in der Kultur unterwegs ist. Von daher haben wir so das nicht komplett abgedeckt, aber doch, wie ich finde, eine gewisse Bandbreite durchaus können wir zeigen. Und können wir auch sozusagen an Lebenserfahrung mit hineinnehmen. So, dann würde ich jetzt zum Baurecht übergehen. Baurecht, auch da werde ich Ihnen nicht viel Neues sagen, ist im Wesentlichen Landesrecht. Hatten ja eben das schon mit der föderalen Struktur. Und ich will mich jetzt hier vor allen Dingen auf die öffentlichen Gebäude beschränken. Das meint jetzt nicht die Gebäude, die in öffentlicher Rechtsträgerschaft sind, also Bund, Land, sondern die eben für die Allgemeinheit benutzbar sind. Und habe Ihnen an die Wand geworfen, lese es gleich auch nochmal ansatzweise vor, die Musterbauordnung, also das, was als Empfehlung von den von Bund und Ländern vorgeschlagen wird, aber dann nicht unbedingt immer eins zu eins in den Ländern umgesetzt wird. Und da heißt die entsprechende Vorschrift, bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Das wird dann für verschiedene Typen von Gebäuden nochmal, die werden im Einzelnen näher benannt, aber auch nicht abschließend. Und dann wird es noch ein bisschen eingeschränkt. Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Und wir haben, ich höre schon gleich hier die Bedenken, im nächsten Absatz noch einen quasi finanziellen Vorbehalt, die Absätze 1 und 2. 1 regelt den Wohnraum, den habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht. Absatz 2 gilt nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. Also unverhältnismäßiger Mehraufwand. Kommen wir gleich, habe die Frage gesehen. Der muss gegeben sein, dass die Rechtsprechung sagt, wenn die Gesamtinvestitionskosten um mehr als 20% höher werden, wenn ich sozusagen barrierefrei die Anforderungen der Barrierefreiheit umsetze und wenn ich sie nicht umsetzen müsste. Das wäre das Kriterium unverhältnismäßiger Mehraufwand und dann aber nur bei diesen Kriterien, die dort genannt sind. Ne, der Zusammenhang muss immer mit diesen schwierigen Geländeverhältnissen oder Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder. Das muss also kumulativ zusammenkommen, beides. Kurz bevor ich noch darauf eingehe, da war eine Frage. Ich kann sonst auch. Das ist nicht barrierefrei, wenn Sie jetzt.
Ja, Warnke, BSVH Hamburg. Wie kann diese Formulierung bezogen auf die öffentlichen Gebäude da überhaupt drinstehen? Das ist doch ein eindeutiger Verstoß gegen die Intention SGB 9, wonach ja, wenn behinderte Menschen beschäftigt werden, die Arbeitsstätte barrierefrei ausgestattet sein muss. Und es ist ja auch im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. Und deshalb verstehe ich nicht, dass diese Musterbauordnung noch überhaupt im Handel ist, sozusagen.
Oh, die ist sogar noch, so alt ist sie gar nicht, sie ist letztes Mal 2016, glaube ich, angepasst worden. Ich komme auch gleich noch darauf, also wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung, das ist nicht gesetztes Recht. Da muss man, wenn man wissen will, was ist eigentlich Recht, muss ich in die jeweilige Landesbauordnung gucken, komme ich gleich drauf. Aber in der Tat, Sie haben recht, das ist mir wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, wir haben eine Einschränkung. Also Barrierefreiheit wird zunächst mal grundsätzlich gefordert für den Bereich, also für Gebäude, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wann ist ein Gebäude öffentlich zugänglich, wenn jedermann im Grunde dort bestimmungsgemäß hingehen kann. Anderes Beispiel, was ist nicht öffentlich zugänglich? Die meisten etwa Bundesministerien. Ne? Also das ist nicht so, dass man da einfach so reingehen darf. Aber was gehört dazu? Etwa Geschäftsstellen, Bundesagentur für Arbeit wäre klassischer Fall, Einkaufsläden, Arztpraxen. Also überall das, wo man nicht von vornherein genau sagen kann, wer eigentlich da hinkommt, wenn es bestimmungsgemäß von jedem Mann und jeder Frau aufgesucht werden kann, das sind öffentlich zugängliche Gebäude. Grundsätzlich bei Neubauten, also bei baugenehmigungspflichtigen Vorhaben oder jedenfalls anzeigepflichtigen Vorhaben, ist das zu berücksichtigen, aber auch nur in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen, also gerade nicht in den Teilen der Arbeitsstätten. Das ist so nicht vorgesehen. Und ich will jetzt noch eine Ergänzung machen zu dem nächsten, zu meinem nächsten Blatt und dann komme ich auch auf die Frage, aber das will ich jetzt noch sagen. Diese Musterbauordnung, der folgen auch so gut wie alle Landesbauordnungen, auch gerade die letzten Novellierungen. Wir haben in Berlin gerade etwas, wo das noch einmal deutlich sozusagen genau so formuliert worden ist. Wir haben drei Länder, die einen etwas anderen Weg gehen, da komme ich dann nochmal drauf. Das sind Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Aber das ist weitgehend gesetztes Recht und durchaus eben auch nachvollziehbar, jedenfalls in einigen Novellierungen von Landesbauordnungen. Berlin hatte ich genannt, auch Nordrhein-Westfalen, gerade verabschiedet, kommt nächstes Jahr in Kraft, ist es auch so. Es ist auch, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist auch nicht behindertenrechtskompatibel. Da komme ich aber auch noch drauf zu, welche Konsequenzen man daraus ziehen kann. Aber zunächst einmal klarzumachen, das ist tatsächlich in den meisten Bundesländern gesetztes Recht. Jetzt waren hier einige Fragen.
Ja, ich möchte anmerken dazu, dass das dieser Begrifflichkeit der Unverhältnismäßigkeit in der Thüringer Bauordnung nicht mehr Gegenstand ist. Ah, okay. Das haben wir rausgestrichen. Mhm. Hier läuft der Weg andersrum. Wenn der Bauherr nicht in der Lage ist, im Sinne der Barrierefreiheit bauen zu können, dann kann er natürlich einen Antrag stellen, der dann geprüft wird. Mhm. Aber zunächst ist er erstmal grundsätzlich verpflichtet, barrierefrei zu bauen.
Okay, vielen Dank. Entschuldigung, aber Herr Kruse, ich hätte eine Bitte. Die Diskussion ist das eine, aber ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, Herrn Kruse an bestimmten Stellen erstmal ausreden zu lassen. Ich weiß, es waren jetzt wohl wieder 4 Wortmeldungen. Wir laufen einfach, glaube ich, ein bisschen aus dem Regime des Vortrages und der Gesamtpräsentation der Themen. Vielleicht können wir ein bisschen zurückhalten mit den Statements und die Diskussion dann ans Ende verlagern, wenn wir dazu überhaupt noch können, denn wir diskutieren ziemlich viel und ich möchte einfach, dass der Referent auch seinen Stoff hier schafft und vermitteln kann.
Ja, hätte ich noch keine Sorgen, aber wir können gerne das versuchen, blockweise zu machen, dass Sie sozusagen einzelne Themen...
Dass Sie erstmal das vorstellen und dann sagen, jetzt ist der Punkt, und dann die Fragen nochmal. Ja? Also, genau.
Dann stellen wir die Fragen zurück. Ich komme gleich nochmal drauf. Ein Punkt möchte ich noch darauf hinweisen, habe ich es vermutlich nicht für alle erkennbar unten gesagt, die Landesbauordnungen gelten gleichermaßen für öffentliche Rechtsträger wie für private Rechtsträger. Also wenn wir reden über, wo haben wir wo die Privatwirtschaft verpflichtet, im Baurecht haben wir sie jedenfalls in dem gleichen Maße, wie wir sie auch bei öffentlichen haben. Insgesamt muss man auch sagen, dass wir im Baurecht ein relativ gutes Niveau von, also jetzt mal abgesehen von den problematischen Dingen, die noch nicht umgesetzt sind, aber ein gutes Niveau von rechtlichen Regelungen der Barrierefreiheit haben. Das wird dann näher nämlich ausformuliert über die Einführung von technischen Baubestimmungen, die dann relativ genau sagen, was heißt denn nun eigentlich konkret barrierefrei? Wir werden es in anderen Bereichen sehen, was die Umsetzungschancen auch anbelangt, deutlich vorzuziehen gegenüber solchen Generalklauseln wie es ist eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit zu erreichen und dergleichen mehr. Das ist hier eigentlich ein Niveau von Regelung, da rede ich jetzt über Rechtstechnik, die im Grunde schon sehr gut ist und wie gesagt, die auch nicht den Unterschied macht zwischen öffentlicher Rechtsträgerschaft und privater Trägerschaft. Dann hatte ich Ihnen gesagt, wir haben drei Bundesländer, die einen anderen Regelungsweg gehen. Und ich habe Ihnen mitgebracht die Regelung aus Baden-Württemberg. Das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, was wir dort finden. Ich bin gespannt, ob es so noch bleibt. Die regeln das etwas anders. Paragraf 39 heißt zunächst, bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, die überwiegend von Menschen mit Behinderung genutzt werden, sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden können, Klammer auf, barrierefreie Anlagen. Das sind so die typischen Einrichtungen, Heime. Ich will jetzt diese Diskussion nicht aufführen, aber dafür braucht es natürlich auch Bauvorschriften, deswegen werden sie hier genannt. Und dann geht es weiter. Die Anforderungen nach Absatz 1, also was ich eben gesagt habe, barrierefreie Anlagen, gelten auch für, und dann gibt es wieder so eine Aufzählung, Gebäude der öffentlichen Verwaltung und Gerichte, Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Und dann geht es immer weiter. Was wir hier nicht haben, ist diese Eingrenzung auf öffentlich zugängliche Gebäude und auch nicht auf den Bereich der Bereiche, die quasi andere Begriff wäre für den Publikumsverkehr, zugänglich sind, beziehungsweise für die eigentlich gedacht sind. Also nicht diese Abgrenzung zwischen, insbesondere zu den Arbeitsstätten. Und das Interessante ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Praxis aussieht. Also ich habe keine Studie gesehen oder dergleichen, wie wird das nun eigentlich umgesetzt. Aber interessant ist rein rechtlich, dass das in der Tat auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der für die Auslegung der Landesbauordnung Baden-Württemberg abschließend zuständig ist, sagt, diese Vorschrift gilt auch für Arbeitsbereiche. Das gibt es, eigentlich ist da Baden-Württemberg ganz erstaunlich, wie ich finde, ist im Sinne der Barrierefreiheit da die fortschrittlichste Regelung, eine relativ alte Regelung, die ist noch vom, ich weiß nicht, wann die novelliert, 99, 2000, 2001. Also schon damals hat man das so weit gemacht und vielleicht kann man im Moment ein bisschen sogar ein Rollback sehen. Rheinland-Pfalz geht ein bisschen in diese Richtung in der letzten Novellierung, aber hat immerhin auch die Beschränkung auf die allgemein zugänglichen Gebäude. Das einfach nur nochmal als Information. Ich sagte Umsetzungschancen am Anfang, das sind so, das kann man auf der Ebene der Rechtsetzung machen. Das kann ich dann aber auch gucken, welche Spielräume bietet mir das geltende Recht. Ich finde, das ist eine Regelung, die man durchaus mitnehmen kann, um sie im Sinne der Rechtspolitik weiter zu verbreiten und darauf hinzuweisen, wir haben doch hier eigentlich eine Regelung, die schon sehr lange in Kraft ist. Warum orientieren sich nicht andere Bundesländer auch an dieser Regelung? Dann ein Punkt, wie kann man so etwas durchsetzen? Durchsetzungschancen, da war ich eben bei der Frage von Vorschriften der Barrierefreiheit ist immer, kann das eigentlich auch jemand einzeln einklagen? Das ist ein bisschen schwierig, weil gerade wenn man Barrierefreiheit versteht als universelles Design, dann sagen wir, Vorschriften, die im Allgemeininteresse erhoben werden, die können wir eigentlich nicht davon abhängig machen, dass eine einzelne Person sie einklagt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Umweltrecht. Ja? Also der Umweltschutz dient allen, kann das jetzt jemand einzeln einklagen. Das ist so der Hintergrund, weswegen es Verbandsklagemöglichkeiten gibt. Und ich will Sie nur darauf hinweisen, dass wir im jetzt nicht in den Bauordnung, aber im Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz, also was in anderen Bundesländern dann Behindertengleichstellungsgesetz heißt, eine entsprechende Klagebefugnis haben. Dort heißt es, ein im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung mit einem stimmberechtigten Mitglied vertretener rechtsfähiger gemeinnütziger Verband kann, ohne die Verletzung eigener Rechte darlegen zu müssen, Widerspruch einlegen und gerichtlichen Rechtsschutz beantragen, wenn er geltend macht, dass die öffentliche Verwaltung in rechtswidriger Weise eine Abweichung von den Vorschriften des § 50 oder 51 Bauordnung für Berlin zulässt. Also hier kann man, wenn eine ein Bauvorhaben nicht eingehalten wird in Berlin, entsprechend der Berliner Bauordnung, ja, dann gibt es da die Möglichkeit, eine Verbandsklage zu erheben. Das finde ich auch deswegen relativ clever, weil der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung relativ nah ist an diesen Verwaltungsvorgängen. Das heißt, er kriegt wenigstens auch Kenntnis von bestimmten Vorgängen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, ein solches Verbandsklagerecht auch hier an der Stelle mit zu regeln. Kenne ich jetzt nur aus Berlin. In Baden-Württemberg beispielsweise gibt es das nicht. Also die aus meiner Sicht recht gute bauliche Regelung in Baden-Württemberg ist nicht verbandsklagefähig. Weiterer Punkt, den man fragt, das ja?
Paragraph 12 LBGG Baden-Württemberg Verbandsklagerecht.
Ja, es gibt ein Verbandsklagerecht, aber Verbandsklagerecht gibt es immer nur für bestimmte genannte Rechte, die ich einklagen kann. Und Sie können nach dem, das weiß ich deswegen, weil ich es gestern nochmal nachgeguckt habe, sonst wäre ich da jetzt echt blank. Aber da muss man einfach dann wirklich nachgucken. Sie können immer nach Baden-Württemberg nur die Rechte, die im Behindertengleichstellungsgesetz Baden-Württemberg geregelt sind, also etwa Anspruch auf Kommunikationshilfen oder auf barrierefreie Dokumente in der Verwaltung, das können Sie einklagen, aber nicht die Landesbauordnung Baden-Württemberg. Ich komme später dann nochmal gleich darauf zurück, wie es eigentlich ist. Kann eigentlich auch ich habe gerade gesagt, naja, Barrierefreiheit dient im allgemeinen Interesse, kann eigentlich nicht jemand einzeln einklagen. Da gibt es mittlerweile eine gewisse Möglichkeit, die ich Ihnen gleich zeigen möchte. Ich will jetzt nochmal kommen auf das Thema Arbeitsstätten. Also grundlegend ist es eben so, dass die Arbeitsstätten eigentlich ausgenommen sind in den meisten Bereichen. Baden-Württemberg ist da eine lobende Ausnahme. Wir haben für den Bereich der Arbeitsstätten Einrichtung, die Arbeitsstättenverordnung, eine Verordnung zum Arbeitsschutzgesetz ergangen. Da heißt es im § 3a Absatz 2, beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderung, hat er die Arbeitsstätte so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen Belange dieser Beschäftigten im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit berücksichtigt werden. Das gilt insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen, Sanitärpausen und so weiter. Dieser Katalog ist gerade vor kurzem nochmal erweitert worden, aber im Grunde nicht neu gefasst worden. Wichtig darauf hinzuweisen ist, hier wird zwar von Barrierefreiheit gesprochen im zweiten Satz, aber es meint eben eigentlich eine behinderungsgerechte Gestaltung. Es geht nur dann, wenn ich tatsächlich jemanden beschäftige, der eine Behinderung hat, muss keine Schwerbehinderung sein, aber eine Behinderung sein, und dann sind dessen Belange, oder auch, es kann auch eine Mehrzahl von Menschen sein, die sind zu berücksichtigen, aber auch nur insoweit, also keine generelle Pflicht, Barrierefreiheit bei dem Bauen von Arbeitsstätten zu berücksichtigen. Das folgt nicht aus der Arbeitsstättenordnung. Regelung müsste insbesondere eben in den Landesbauordnungen sein. Wir haben auch einen entsprechenden individuellen Anspruch, das nur zur Vollständigkeit nach dem SGB IX, also ein dann aber schwerbehinderter Beschäftigter hat auch einen Anspruch auf eine entsprechende behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung. Wir haben noch eine kleine Vorschrift, weil man versucht, eben an diesem Problem, das ja auch schon thematisiert worden ist, dass wir diesen Bereich der Arbeitsstätten im Grunde noch nicht so richtig in Bezug auf Barrierefreiheit erfasst haben. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich noch eins der, also wir haben eine ganze Menge von Baustellen, aber eigentlich ein Themenfeld, das noch gar nicht so richtig erkannt ist. Deswegen gibt es eine Meinung, die sagt, naja, aber ich habe in dem SGB IX noch eine andere Vorschrift. Die heißt nämlich, die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Und dann sagt Frau Professor Nebe aus Halle, naja, wenn ich sowieso sozusagen behinderungsgerecht einrichten muss, wenn ich jemanden beschäftige, der eine Behinderung hat, und wenn ich verpflichtet bin, die Quote einzuhalten, dann ergibt sich daraus eigentlich logisch, dass ich schrittweise nach und nach meine Arbeitsstätten auch barrierefrei und nicht nur behinderungsgerecht gestalten muss. Das finde ich gut argumentiert, aber kommt in der Praxis noch nicht so richtig an. Also das sind so die juristischen Krücken, aber vielleicht kann das der ein oder andere mal in der Arbeit gebrauchen. Deswegen hier nur der Vollständigkeit halber. Wir haben dann noch eine weitere Überlegung, wo man gucken kann, komme ich in diesem Bereich der Arbeitsstätten noch ein bisschen weiter. Das ist im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Dort haben wir eine Selbstverpflichtung des Bundes zum barrierefreien Bauen. Auch hier wieder nur Bund, ja, bundesunmittelbare Körperschaften, also Bundesagentur für Arbeit, nicht Land. Das müsste man entsprechend finden im Landesbehindertengleichstellungsgesetz. Und dort heißt es, zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum des Bundes, einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, also die, die ich eben meinte, sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Ich habe also auch hier keine Einschränkung auf den Arbeitsbereich. Wir finden aber diese Einschränkung auf den Arbeitsbereich in dem schon angesprochenen Leitfaden barrierefreies Bauen des Bundes. Dort wird das durchaus gemacht. Das Problem ist, und ich glaube, das hat auch der Gesetzgeber nicht so richtig erkannt, diese Vorschrift verlangt, ist eine barrierefreie Gestaltung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Allgemeine anerkannte Regeln der Technik, das meint immer, was ist die gegenwärtige Praxis, also die rechtmäßige, gute Praxis. Es meint aber nicht etwa schon etwas, was ist sozusagen Stand der Technik, also was können wir technisch schon oder was ist Stand von Wissenschaft und Technik, was könnte man sich sozusagen, was ist schon in der Wissenschaft sozusagen, wird schon angedacht, sondern es meint das, wie wird das bislang praktiziert. Und da greift man dann häufig, um das sich klar zu machen, was heißt das, greift man auf DIN-Vorschriften zurück, die tragen dann die Vermutung in sich, naja, die geben dann wohl die Praxis wieder, müssen sie nicht, aber hat eine Vermutung dafür. Wir haben nur im Moment gar keine DIN-Normen zur barrierefreien Gestaltung von Arbeitsstätten, weil die DIN 1840 Teil 1, die für die öffentlich zugänglichen Gebäude gilt, schließt die Arbeitsstätten ausdrücklich raus. Das war vorher anders, das hat man sich jetzt anders entschieden aus bestimmten Gründen. An dem Punkt kommt man im Moment nicht so richtig weiter. Das heißt, wir haben sie eigentlich mit drin vom Tatbestand her, aber die Rechtsfolge sagt dann, naja, aber was soll ich jetzt eigentlich machen? Da merkt man, also dieser Bereich, der Arbeitsbereich, was jetzt eine barrierefreie Gestaltung anbelangt, ist eigentlich noch nicht so richtig erfasst. Genau, diese Vorschrift, das will ich aber noch sagen, ist verbandsklagefähig, also sozusagen, wenn ein Bund neu baut, in dem Rahmen, wie ich es eben genannt habe, nicht barrierefrei berücksichtigt, könnte ein anerkannter Behindertenverband eine Verbandsklage erheben. Wir haben jetzt in dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz auch eine letzte Weiterung, und dann mache ich da wieder danach eine kleine Fragerunde. Die bezieht sich auf das Benachteiligungsverbot. Wir haben seinerzeit geregelt, im Grunde 1:1 übernommen aus der Behindertenrechtskonvention, dass jetzt auch die Versagung angemessener Vorkehrungen eine Benachteiligung darstellen. Auch die Definition aus der Behindertenrechtskonvention wird übernommen im Behindertengleichstellungsgesetz. Da heißt es dann, angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass ein Mensch mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen alle Rechte genießen und ausüben kann und sie der Träger öffentlicher Gewalt nach § 1 Absatz 2 nicht unverhältnismäßig oder unbillig belastet. Also das, was wir vorher hatten mit mehr Belastung, taucht hier in diesem allgemeinen, in einer etwas allgemeineren Formulierung wieder auf. Was könnten eine solche angemessene Vorkehrung sein? Das kann zum Beispiel sein, eine Rampe, die hilft, einem Rollstuhlfahrer über eine Stufe zu kommen. Ja? Und entsprechend sagt dann auch derselbe Paragraph etwas vorher, bei einem Verstoß gegen eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit wird das Vorliegen einer Benachteiligung widerleglich vermutet. Was heißt das in Bezug auf die Frage, kann jemand etwas individuell einklagen? Das heißt, wenn jetzt ein Bundesgebäude, nehmen wir ein etwas praktisches Beispiel, die Bundesagentur für Arbeit in Remscheid baut ein neues Gebäude und man stellt sich heraus, die hat die entsprechenden Vorschriften nicht eingehalten. Dann wird widerleglich vermutet, dass jemand, der deswegen nicht das Gebäude selbstbestimmt gleichberechtigt aufsuchen kann, benachteiligt wird. Und der könnte das dann einklagen. Natürlich auch nur sozusagen, dass es dann entsprechend nachgerüstet wird für die individuellen Belange. Aber immerhin, hier gibt es eine individuelle Klagemöglichkeit. Das heißt, so kriegt man einen Zusammenhang, dass Vorschriften zur Barrierefreiheit doch wieder auch individuell, jedenfalls in gewissem Maße eingeschränkt werden können und damit ja auch ein Druck entsteht, generell Barrierefreiheit vorzusehen. Auch das nochmal als Hinweis darum, was sind Umsetzungschancen. Ich glaube, dass diese Versagen angemessener Vorkehrungen in der Behindertenrechtskonvention, ja, wir haben sie auch im Landesbehindertengleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt, jetzt auch im Bund. Wir brauchen es aber insbesondere auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Komme ich an anderer Stelle nochmal kurz drauf zurück. Da ist doch, ich glaube, da ist eine ganze Menge an Möglichkeiten und an Umsetzungschancen liegt da drin. Das wäre jetzt aber mal, ich würde dann weitergehen mit Bestandsbauten, da Ihnen ein paar Regelungen zeigen, aber das wären jetzt neue Bauten oder eben Umbaumaßnahmen, genehmigungspflichtige Umbaumaßnahmen. Wenn es dazu Fragen gibt, dann würde ich sagen, jetzt.